Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
In dieser Stunde geht es um Kunst. Wie wird ein Künstler entdeckt? Wie wird seine Kunst verkauft? Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Gast ist der Galerist Gerd-Harry Lübcke. Er ist Gründer und Inhaber der Galerie Eigen und Art. Die vertritt Gegenwartskunst, zum Beispiel bekannte Künstler wie Neo Rauch, Martin Eder, Tim Eitel oder Christina Schuld und natürlich noch einige mehr. Guten Morgen, Herr Lübcke.
Guten Morgen.
Was hängt bei Ihnen über dem Sofa?
Ah ja, bei mir im Wohnzimmer hängt überhaupt keine Kunst.
Ach.
Ja, ich habe sozusagen sehr schöne Aussichten nach außen und innen bleiben die Wände weiß.
Warum?
Nun, einmal ist es so, dass man als Galerist ja den ganzen Tag damit beschäftigt ist, sich mit Bildwelten anderer auseinanderzusetzen. Und man versucht auch, diese Bildwelten in sich eingehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite ist man dann, wenn man zu Hause ist, vielleicht auch ganz froh, dann einmal nichts zu sehen in dieser Form, um sich auch wieder frei zu machen für den nächsten Tag. Mhm. Wenn du also bei dir an der Wand dann auch noch Bilder hast, dann kannst du diesen Schritt zurück, um auch vielleicht kritisch mal dich selbst oder die anderen zu betrachten, nicht mehr machen. Von daher ist es eine ganz gesunde Art und Weise, auch immer mal ohne Kunst auszukommen.
Mein Gast ist Gerd-Harry Lübcke. Seine Galerie Eigen und Art ist in Leipzig und in Berlin ansässig, aber in Sachen Kunst ist er weltweit unterwegs, ist gerade erst aus Südafrika wiedergekommen von einer Messe zeitgenössischer Kunst in Kapstadt. Herr Lübcke, waren Sie da auf Entdeckungstour oder wollten Sie deutsche Künstler in Afrika bekannt machen?
Na, zuallererst war ich auf Entdeckungstour, weil ich habe die Biennale in Venedig voriges Jahr mir angesehen und habe einfach mitbekommen, dass es sehr, sehr viele interessante Positionen gibt, die alle aus einer Region kommen, wo ich sonst eigentlich gar nicht unterwegs bin, und habe geguckt und habe gesehen, dass es dann in Südafrika eine Messe gab gibt im Februar, jetzt gerade eben erst, und habe das eine mit dem anderen verbunden, erstens uns zu zeigen, was wir in der Galerie präsentieren und auch den Leuten dort vor Ort das mitzubringen, auf der anderen Seite aber zu gucken, was passiert da in den Ateliers. Bin also wirklich rumgelaufen.
Also auch nicht nur auf der Messe, sondern dann auch noch in der Stadt rumgelaufen.
Ja, ich war knapp 2 Wochen vorher dort. Ich habe mir Zeit genommen und habe da eine richtige Recherche gemacht. Und da wird es auch eine Ausstellung am 10. Juni in der Leipziger Galerie geben mit Künstlern aus Südafrika.
Sie haben eben gesagt, ich habe interessante Positionen entdeckt aus einer Weltgegend, wo ich mich sonst nicht so rumtreibe. Was ist denn eine interessante Position? Wann erregt ein Bild Ihre Aufmerksamkeit?
Ja, Bild, Performance, Foto, also da gibt es ja viele Ausdrucksmöglichkeiten von Künstlern. Und wenn man bedenkt, dass man auch in der Erinnerung, wenn man zurückgeht auf das Jahr vielleicht 96, 97, da war halt Berlin das zu Entdeckende, wo alle Leute von überall hergekommen sind. Jetzt hat sich das eher etabliert. Es ist immer noch natürlich eine interessante Stadt. Aber die Entwicklungen, die angeschoben werden, die Dinge, wo noch groß der Künstler selber ins Risiko geht, auch indem wir was er macht und in welchen Ausdrucksformen er benutzt, diese ins Risiko gehen, ist eher wieder in einer anderen Ebene. Mhm. Und zwar halt aus meiner Sicht gerade Südafrika, aber auch vielleicht auch wieder England. Also es gibt verschiedene Pole, wo sowas passiert. Natürlich auch noch Berlin, aber
wenn jemand
zur Zeit dort
Tag für Tag mit Kunst zu tun hat, was überrascht Sie dann? Was fesselt Sie dann? Welchem Moment gucken Sie und bleiben Sie stehen?
Da man ja natürlich viele Sachen schon kennt und auch Sachen wieder verfolgt. Auf der einen Seite interessiert mich natürlich, wenn ein Künstler, auch aus der Galerie, etwas weiter fortsetzt, was er schon lange angefangen hat. Also mich interessiert natürlich auf der einen Seite das stetige Arbeiten und dass man dennoch sich weiterentwickelt und in Frage stellt. Und auf der anderen Seite interessiert mich Künstler, die man noch nicht kennt.
So wie in Südafrika?
Genau, und dann Ausdrucksformen, die können Malerei und sonst was in der Richtung sein, die wir so vielleicht gar nicht wahrgenommen haben und gesehen haben, weil die Künstler oftmals natürlich über ganz andere biografische Hintergründe verfügen als die von hier kommenden.
Jetzt denke ich so, dass interessante Kunst die Kunst ist, mit der man, also die so eine Auseinandersetzung fordert. Das heißt aber auch, sich mit der Gegenwart, denke ich, auseinandersetzt. Und wenn wir in verschiedenen Welten leben, können wir uns dann gegenseitig überhaupt verstehen? Können wir die Auseinandersetzung verstehen?
Ja, ich meine, es wird ja immer gesagt, Kunst ist so eine globale Sprache und das ist auch irgendwie so. Natürlich gibt es Malerei schon seit sehr, sehr vielen hunderten, tausend Jahren sozusagen. Auch man guckt ja an, was in den Höhlenmalereien zu sehen war. Also Malerei als übergreifende Zeichenwelt, die zu verstehen ist, auch selbst wenn man gar nicht in der Sprache fähig ist, die funktioniert schon immer. Und von daher kann Kunst natürlich auch zu dem beitragen, dass man sich versteht, emotional. Und vor allen Dingen, wenn das über die Biografie, die man hat, auch dann emotional auf die Leinwand oder in die Performance reingebracht wird, dann ist das auf jeden Fall zu verstehen von jemandem, der gegenüber ist und das mitbekommt. Für mich interessant war, vielleicht am interessantesten, dass überall gilt, dass bei allem, was Kunst macht und was Leute, die mit Kunst zu tun haben, macht, das Wichtigste ist eigentlich doch am Schluss der Künstler. Das wird manchmal auch vergessen über das Management und über Geschäfte und sonst was.
Und so
aber der Künstler an sich mit seinen stetig alltäglich wieder einsetzenden kreativen Momenten und auch natürlich das Befragen seiner selbst und das Hinstellen und wenn ein Kunstwerk dann auch mich Fragen auf mich wirft oder das mir Antworten gibt. Das sind Dinge, die mir, egal woher der kommt, für mich immer ganz bedeutend sind. Und deswegen der Künstler an sich ist eigentlich der Mittelpunkt von all dem.
Haben Sie interessante Leute kennengelernt, interessante Künstler dort?
Ja.
Tatsächlich auch richtig kennengelernt.
Ich habe die wirklich kennengelernt, weil man hat sich halt in den Ateliers getroffen. Danach war man auf irgendwelchen Partys, die es natürlich überall wie auf der Welt auch gibt und die auf einer anderen Ebene man wieder die Leute kennenlernt. Und natürlich sind die dann auch gekommen auf die Messe und haben geguckt, was wir gezeigt haben. Und von daher gab es einen wirklichen Austausch zwischen den Machern und aber auch den Interessierten. Und ich denke, da ist ein gegenseitiges Interesse da. So unterschiedlich ist man dann am Schluss auch gar nicht. Zumindest was man im Künstler als Künstler, was ich da entdeckt habe an Leuten, die sind alle dabei, Fragen zu stellen. Die sind alle dabei, ihr Herzblut reinzugeben in das, was sie machen. Und es gibt eigentlich da, wenn ein Künstler richtig gut ist, gibt es auch nichts außer das, was er macht. Und das ist der Mittelpunkt auch seiner Welt. Und da teilzuhaben an so einer grundsätzlichen Entscheidung, dass man für seine Arbeit und für das, was man als Frage hat an die Welt, dass man dafür ein Leben lebt, was nie aufhört, was man natürlich, gibt ja auch keine Rente als Künstler, das ist fantastisch.
Wie kommt ein Künstler in Ihre Galerie, in Ihr Portfolio? Das dauert ja einige Jahre bei Ihnen.
Ja, das dauert doch schon einige Jahre, weil nicht nur die Galerie muss gucken, ob das funktioniert, sondern muss sich natürlich auch dem Künstler, muss man auch, mit dem man vielleicht zusammenarbeiten will, muss man auch die Gelegenheit geben, dass der Künstler einen kennenlernt, die Arbeitsweise der Galerie kennenlernt, weil so eine Zusammenarbeit ist bei uns zumindest dann sehr langfristig. Die meisten Künstler, die bei uns sind, sind schon viele, viele Jahre da.
Das heißt, Sie besuchen Künstlerinnen bei ihrer Arbeit, Sie diskutieren mit ihnen über ihre Arbeit, Sie verfolgen das, was sie machen, geben ihnen auch mal Tipps oder
ja,
was der Markt gerade will?
Nee, gar nicht. Wenn du das machst, bist du sehr kurzfristig. Es ist eher eine Arbeit für einen Fährmann, dass man jemanden sieht, der auf einer einen Seite des Ufers ist und der möchte gerne auf die andere. Und dann muss man sehen, dass man ihn gut rüberbringt, ohne dass man das Vorhaben oder ihn selbst verletzt, verändert oder so. Und dann
ist das andere Ufer verkauft zu werden?
Nee, das andere Ufer ist genau das Ziel, was der Künstler hat. Man muss halt wirklich eine Beziehung da auch aufbauen und immer wieder nachfragen, wo er dann gerade in dem Moment hin will, weil es verändert sich ja auch. Also es ist eine langfristige Sache.
Was meinen Sie mit, wo er hin will?
Naja, wenn du in deinem Atelier bist und schaffst ein Werk, dann hast du, nachdem du das geschaffen hast, natürlich die Möglichkeit, auch darüber nachzudenken, ob das Richtige war und vielleicht änderst du deine Richtung wieder und dann braucht es vielleicht auch jemanden, der mit dir mitgeht, der sich also dann auch für diese Veränderung interessiert. Es geht nicht um den Markt, es geht eigentlich mehr um Unsterblichkeit.
Ui, das sind ja große Worte.
Doch, natürlich, sonst muss man nicht aufstehen.
Unsterblichkeit.
Ja, ein Künstler schafft ja ein Werk, was außerhalb von auch seiner Lebenszeit noch existiert. Und ich glaube, ein Künstler oder Künstlerin, das ist ein Marathon. Ne? Der beginnt natürlich gleich am Anfang. Aber der ist auch deswegen so langfristig, dass man sich die Zeit und die Energie einteilen muss. Und man muss auch sehen, dass man verschiedene Richtungen ausprobiert und sich auch offen lässt, dafür wieder andere Dinge zu machen. Und dafür braucht es bestimmt immer einen Partner, dem man vertrauen kann, mit dem man diese Wege gehen kann.
Ja, aber das verstehe ich von Künstlerinnenseite
her. Von mir aus auch.
Ja, und von Ihnen aus finde ich es ja noch schwieriger.
Also, nee, das ist herrlich.
Aber das ist doch ein Risiko. Also, weil,
ja,
wer weiß,
ohne Risiko macht es doch gar keinen Spaß.
Also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, zum Beispiel Neorauch. Mhm. Da hat vielleicht jeder so ein Bild vor Augen und so malt er. Und wenn der sich jetzt entscheiden würde, ich gehe wo ganz anders hin. Sie wissen aber, dass ja, Sie haben schon 10 Sammler an der Hand, die
das ist
seine
wichtig.
Nächsten Werke kaufen
wollten. Nee, das ist ganz wichtig, dass man nicht in eine Routine verfällt. Mhm. Also der Künstler fragt jedes Mal, jeden Morgen, wenn man ins Atelier kommt, fragt sich der Künstler, ob der gestrige Tag und das, was ich gemacht habe, wirklich eine Existenzberechtigung hat. Mhm. Wer sich das nicht fragt, den nächsten Tag, der ist auch nicht wirklich ein guter Künstler. Und immer muss man die Möglichkeit haben, etwas anderes zu tun. Zum Beispiel Carsten Nicolai, der hat halt angefangen, also ich kenne die meisten Künstler seit 83, 84, 85, das ist lange her. Mhm. Und bei Carsten Nicolai gibt es einen Weg, da geht es mit Zeichnungen los und mit Grafik, Holzschnitten, Malerei. Es gab eine Ausstellung der Nationalgalerie kurz nach der Wende mit Malerei und Skulptur. Und jetzt hatten wir gerade im K21 in Düsseldorf eine große Ausstellung. Das war Visualisierung von Sound. Er macht Soundtracks, er ist als Alpha Noto, als Musiker auch bekannt. Also diese Entwicklung mitzugehen, ist für mich ja am interessantesten überhaupt an der Arbeit, wenn sich jemand verändert.
Interessant schon, aber Sie stehen ja auf einem, also ich will jetzt hier nicht immer dem Markt das Wort reden, aber Sie müssen ja, Sie haben ja auch eine Verantwortung für den Künstler.
Natürlich, aber die Leute, die sich für sowas interessieren, interessieren sich ja nicht dafür, dass jemand immer dasselbe macht, sondern die wollen sich ja auch mitentwickeln. Und wenn ein Künstler Schritt für Schritt weitergeht und sich weiterentwickelt, ist das auch für den Sammler fantastisch.
Ist die ganze Kunstszene, die Künstler und die Sammler, ist das eigentlich eine männliche Welt?
Also der Künstler an sich impliziert natürlich auch immer die Künstlerin. Auch eine Künstlerin kann sich als Künstler bezeichnen. Es beginnt immer mehr, auch hier in der Kunstwelt natürlich, dass die Künstlerin immer wichtiger wird. Weil natürlich ist es dominiert über die Tradition und die Geschichte her über Männer. Aber das wird sich auch in der Zukunft immer mehr ändern. Ja. Hoffen wir jedenfalls.
Wen vertreten Sie? Welche Künstlerinnen?
Also zum Beispiel bei der Ausstellung, die jetzt kommt für die Künstler und Künstlerinnen aus Südafrika, da sind es wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, 6 oder 7 Künstlerinnen und 3 Künstler. Da, ohne dass man drauf geguckt hat. Es darf auch nicht so sein, dass man auswählt, ob jemand schwarz-weiß oder Mann oder Frau ist. Ich glaube, das Kunstwerk an sich ist hier der Dreh- und Angelpunkt.
Bei welchem Preis beginnt eigentlich Kunst?
Kunst beginnt eigentlich immer nach dem Studium mit 500.
500?
Und jeweils, wo man ist.
Ach,
in
was?
Genau dieser Währung. Na, 500 dieses oder 500 jenes. Und dann geht es einfach weiter. Und für manche ist es möglich, einen Wert zu erreichen, der ihnen auch ermöglicht, davon zu leben, professionell. Und andere können das halt nicht.
Wann ist ein Bild 100.000 Euro wert und wann ist es 1 Million wert?
Tja, das kommt immer darauf an, ob andere dafür bereit sind, dieses Geld zu geben. Wenn du jemanden hast, besser wäre es natürlich nicht nur eine Person, sondern sagen wir mal 100 Leute, die das gerne ausgeben für eine Arbeit oder ein Foto oder eine Malerei, dann ist das gut.
Was sind das eigentlich für Leute, die das ausgeben? Gibt es den einen Sammlertypus? Also wenn wir jetzt mal nicht die Sammler nehmen, die eigentlich nur eine Geldanlage suchen.
Ja, also ich glaube, der Sammler an sich, einen Typus gibt es da nicht, sondern das sind immer Leute, die sich von etwas im positiven Sinne verführen lassen, die eine Biografie mitverfolgen, wenn sich ein Künstler entwickelt, wo sie einsteigen und etwas erleben und leben können, auch eine Frage gestellt bekommen, vielleicht, die man selbst sonst nicht gestellt hat, sich.
Ans Leben oder?
Ja, oder an die eigene Person meistens. Ne? Das sind alles sehr auf die Person bezogene Sachen. Und es gibt bestimmt auch Leute, die einfach nur aus Liebe und Schönheit Kunst sammeln, was auch wunderbar ist. Es kann auch einfach nur toll sein. Es kann auch einfach nur bereichern. Wie schön ist ein Sonnenaufgang? Wie schön ist Kunst, die man vielleicht in seinem Haus oder seiner Wohnung hat, die für einen etwas bringt, dass man jeden Tag vorbeikommt und glücklich ist? Auch das, finde ich, ist ganz wichtig.
Gerd-Harry Lübcke wurde 1961 in Leipzig geboren. Gab es eigentlich an den Wänden Ihres Elternhauses Bilder?
Nee, bei uns gab es keine Bilder. Wir hatten auch sonst nicht so viel in die Richtung zu tun mit Kunst. Ich war eher draußen. Na, also ich war eigentlich unterwegs. Ich bin nicht in den Kindergarten gegangen, sondern meine Mutter fand das irgendwie nicht so gut, sich erziehen zu lassen durch den Kindergarten in der DDR. Und es gab die Möglichkeit auch ohne Kindergarten. Und ich war dann in so einer Bande. Das war auch ganz lustig.
Abenteuerlicher wahrscheinlich, ja, als im Kindergarten.
Viel abenteuerlicher.
Sie hatten den Berufswunsch Astronaut.
Ja, Astronaut nicht, weil das gab es nicht, sondern Kosmonaut.
Ja, genau. Und wollten Sie wirklich Kosmonaut werden?
Ja.
Oder ist das jetzt so?
Nee, ich wollte wirklich Kosmonaut werden. Ich fand das irgendwie interessant. Physik, Chemie, Mathematik, Astronomie waren, was mich interessiert hat. Aber dann.
Und wie ist aus dem Kosmonauten, dem angehenden Aktmodell geworden?
Aktmodell, ja, ich hatte dann in der DDR Schwierigkeiten bekommen wegen meiner Einstellung zum Land, also zum Staat vielmehr eher. Und dann konnte ich halt nicht studieren, durfte nicht studieren und auch Arbeit bekam ich nicht. Und deswegen das Einzige, was mir übrig blieb, ich wollte es eigentlich nicht, sondern es ging nicht anders, war Modell stehen. Und dann habe ich halt Aktmodell gestanden von 1982, 83 an bis 89.
Weil Sie jetzt zufällig in Leipzig wohnten und da die Möglichkeit
dazu hatten. Da hatte ich die Möglichkeit, weil die Hochschule für Grafik und Buchkunst hatte natürlich Studenten. Und zu denen konnte man gehen und sagen, guten Tag, wie sieht's aus, braucht ihr ein Modell? Und dann habe ich da Modell gestanden und Ende des Monats bin ich dann runter an die Kasse gegangen mit meinem SVK-Buch, also Sozialversicherungsausweis, und habe mir einen Stempel reinmachen lassen, dass ich gearbeitet habe, damit man mich nicht festnehmen kann, weil ich nicht gearbeitet habe.
Sagen Sie, und so als Aktmodell dazustehen, hat Ihnen das was ausgemacht? So das, nackt dazustehen?
Ja, die Frage ist eigentlich immer beim Akt, die man sich stellt, komme ich in den Raum rein, wo die ganzen Studenten sind, nackt? Oder komme ich in den Raum rein und ziehe mich dort aus? Die Grundfrage muss man sich stellen und beantworten.
Und
ansonsten, ja, das kann jeder für sich selbst mal überlegen, wie er das macht.
Ja.
Wenn man dann steht und ist dann Akt, dann ist das eigentlich vollkommen egal, weil die Künstler und Künstlerinnen sehen einen nicht als Aktmodell, sondern die sind einfach damit beschäftigt, das auch auf das Papier zu bringen. Und das war ja damals auch noch eine Sache, da musste man eins zu eins versuchen, das hinzubekommen. Und die waren viel zu beschäftigt, als dass man mich wirklich wahrgenommen hat.
Sie haben sich aber für das interessiert, was da entstanden ist. Da haben Sie bald an der Kunst dann Feuer gefangen.
Ja, also wenn man da mehrere Jahre ist, und das ist ja dann nicht einfach so gewesen in der DDR, sondern das war ein richtiger Beruf, also richtig Montag bis Freitag, von früh bis abends, also dass man, ich bin da richtig hingegangen, jeden Tag.
Das erfordert auch Ausdauer, oder?
Ausdauer, ja, man muss immer stehen, aber man bekommt natürlich auch viel mit, weil die Korrekturen, die gegeben werden, damals oder dort in der Kunsthochschule war es so, dass die Professoren wirklich dann auch fast jeden Tag da waren und jeden Tag Korrektur gegeben haben. Das ist ja heute in den Hochschulen eher nicht mehr so. Und deswegen hat man das natürlich alles eins zu eins mitbekommen, wie das funktioniert, aber auch wie ein Künstler sich sozusagen, wie er sich da reinbegibt in das Ding, wie er lernt, aber auch seine eigene Sprache versucht noch mit umzusetzen. Das hat mich sehr geprägt aus der Zeit. Da habe ich viele Leute kennengelernt, natürlich auch in der Zeit, und habe dann mit diesen Künstler und Künstlerinnen angefangen, die Galerie zu machen.
Ja, Sie haben dann in Ihrer Privatwohnung eine Galerie gemacht. Also Sie wollten dann das, was da entsteht, auch zeigen. Und die
also in der Privatwohnung war es eher so, dass diejenigen, die nicht an der Hochschule angekommen sind, sondern ich habe an der Abendschule auch noch Modell gestanden, um etwas mehr Geld zu verdienen, weil es war doch wenig. Und an der Abendschule, wenn du gearbeitet hast, konntest du auf der Abendschule noch dich vorbereiten auf ein Studium. Und wenn du da ein Jahr gewesen bist, konntest du dich halt dann anmelden. Und wenn du das nicht geschafft hast, wieder mal an die Hochschule, dann bist du wieder zur Abendschule gegangen. Und die Leute, die dann das dritte Jahr immer noch da waren und nicht geschafft haben, mit denen habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir einfach eine Galerie bei mir in der Wohnung, wenn er nicht in der Hochschule ankommt. Also die Loser haben mit mir als Loser in einer Gemeinschaft, die sehr unter Druck war, dadurch natürlich etwas gemacht. Und da waren alle an derselben Sache interessiert. Und das war natürlich super interessant.
War das Protest? Gegen den Stahl? Guck mal, was ihr nicht angenommen habt? Oder war das?
Das war nicht Protest, das war einfach
Spaß?
Spaß, ja. Das war wirklich Spaß. Wir waren eine richtig coole Gang, die zusammen waren. Wir haben Ausstellungen gemacht. Das wurde dann, man hat natürlich vorher auch schon viel erlebt und Partys gemacht, aber das hatte dann doch mehr noch was mit zu tun mit einer Vision, die man hatte. Was wollte man aus seinem Leben machen? Und so eine Galerie als Idee, wo man Kunst zeigt, das war natürlich fantastisch.
Da waren dann auch Leute wie Neo Rauch schon dabei?
Nee, Neo hatte die Möglichkeit und das Glück, studieren zu können.
Der war
für ihn
ja
habe ich. Der Neo kam danach, dem er sein Studium und die ganze Arbeit in der Hochschule dann beendet hat, auch als Meisterstudent, dann ab 93 in die Galerie rein. Aber wir kennen uns schon seit 82, 83. Also wir sind alle befreundet, die Freunde an sich, über die ich vorhin sprach, alle, das ist, läuft seit 82, 83 schon.
So, und dazwischen war dann jetzt aber die Wende. Und das ist ja für den Kunstmarkt und für diese Leute ja und auch für Sie natürlich, für uns alle nicht unerheblich.
Ja, die Wende ist natürlich ein Problem gewesen für uns alle. Vorher hat man eine Unterhaltung zu zweit geführt mit dem Gegenüber, mit dem man sich unterhalten hat. Und plötzlich kam eine reale dritte Person dazu, eine richtig reale Person. Und das war das Geld. Plötzlich stand Geld als realer Wert und Person immer im Gespräch mit dabei. Also so extrem erlebt habe ich das damals schon.
Denn vorher waren diese Lebensentwürfe, die Sie da geschildert haben, waren möglich. Mit dem Geld war das plötzlich nicht mehr möglich. Da drehte es sich doch nochmal um was anderes.
Ja, mit dem Geld musstest du dann, das Geld hakte sich dann immer ein als notwendiges Transportmittel. Und entweder du hattest es oder du musstest andere Energie aufwenden, um von A nach B zu kommen.
Ja, Sie hatten dann den Mut oder überhaupt die Idee, ich bin dieses Transportmittel und ich gehe mit den Künstlern, die ich hier kenne aus Leipzig, gehe ich in den Westen und biete die einfach an.
Ja, ich hatte mich halt schon in der DDR immer wieder, habe ich angeschrieben, die ganzen Messen, die so existieren, und habe gesagt, ich möchte gerne kommen. Natürlich, ich bin nie rausgekommen vor der Wende. Und die hat mir aber damals schon immer geschrieben, ja, wenn es mal geht, kommen Sie. Und nun plötzlich war die Mauer weg und da bin ich als erstes nach Frankfurt auf die Messe, weil da gab es keine Möglichkeit für die, mich abzulehnen, weil sie mich ja immer angenommen hatten. Nun hatte ich aber auch kein Geld. Also das war noch im April, da war die Währungsunion noch gar nicht durch und die wollten von mir Westgeld haben. Ich hatte aber keins, gab es ja noch gar keins. Ich bin trotzdem hingefahren, habe mir von Arend Oetker, der damals schon in Leipzig auf das gekommen ist, ja genau, habe ich mir 10.000 Mark, hat er mir sozusagen gestundet in Form von, dass er gesagt hat, wenn sich der Judy Lübcke, die am Ende der Messe das nicht zahlen kann, den Stand von 10.000 Euro, dann springt er für mich ein. Aber dazu kam es nicht, sondern ich habe verkauft dort, obwohl ich gar nicht wusste, wie man das eigentlich macht, weil wir hatten vorher nie was verkauft. Und ich konnte das bezahlen und habe mir dann aber auch noch mal Geld geliehen, auch von Arend Oetker, was ich auch wieder zurückgezahlt habe über die Jahre. Also es ging gleich richtig los.
Sie haben sich eben selber Judy Lübcke genannt. Judy, das ist so ein Spitzname, den Sie von Kindheit an haben.
Ja, den habe ich schon von Kindheit an. Zu lange Geschichte, aber es ist immerhin so, dass es funktioniert hat, weil als wir nach Amerika dann kamen, 1983 hatten wir eine temporäre Galerie, also temporär.
1993 kamen Sie nach Amerika.
Oh, stimmt.
Jetzt waren Sie doch schon vor der Wende.
Nee, 93, ja. Als wir dann nach Amerika kamen mit einer temporären Galerie, hat es auch geholfen, weil Gerd-Harry Lübcke, das klingt schon eher schwierig.
Schon für Staatstragen.
Ja, naja, Gerd-Harry Lübcke ist fast wie ein Ausweis, aber Judy, da konnten alle was mit anfangen und dass das nur ein Frauenname war, das war den Jungs und Mädels in Amerika egal.
Ja, und Ihnen ja offenbar auch. Sie haben, also in Amerika habe ich noch so eine Anekdote gelesen, dass Sie sich da unter anderem dem mächtigsten, bis dahin jedenfalls mächtigsten Kunsthändler Leo Castelli, angedient haben.
Na, angedient nicht, aber es war so.
Na, Sie haben eine Galerie in seinem großen.
Ja, aber nee, es ist anders gewesen. Also wir haben halt 1990 gesagt, okay, nach der Messe, wo gehen wir hin jetzt als nächstes? Und haben gesagt, wir haben gemerkt, die Bundesrepublik hat genügend Galerien, das ist nicht unser Ding, da müssen wir nicht auch noch hin.
Deswegen also, temporäre.
Deswegen temporäre Galerien, haben wir 90 in Japan, 91 in Paris, 92 in Berlin, daher kam dann die richtige Galerie hier, und 93 in New York. Und in New York war damals gerade ganz Ebbe, da war gar nichts. Und das Prince Building oder Prince Street, da war Leo Castelli drin, als einzige Galerie noch unten. Und das ganze Haus war leer. Das gehört übrigens einer großen Sammlerfamilie, Rubels. Und ich bin hin und habe gesagt, okay, ich würde gerne genau in dem Gebäude was haben. Dann haben die mir eine Riesensumme aufgerufen. Ich habe gesagt, nee, habe ich nicht. Aber ich würde den Doorman bezahlen, der jetzt nicht da ist. Und ich würde immer das Licht anmachen, wenn ich hochgehe, und wenn ich runtergehe, wieder aus, damit die Leute denken, es ist was los.
Ja, tatsächlich war diese Geschichte mit diesem Licht.
Ja, das hat, und das fanden die Amis, erst waren sie ein bisschen geschockt, und dann fanden die das eine riesig gute Idee, dass ein Deutscher diese Idee hatte, dass es wieder losgeht. Und dann haben die mich auch sozusagen verkauft als The Bird Frühlings. Na, es geht wieder los. Ein Deutscher investiert sein eigenes Geld dort, und in dem Haus plötzlich ist wieder Licht. Und wir waren ganz oben, und es war einfach fantastisch.
Woher haben Sie die Chuzpe, solche Dinge zu tun? Also ich meine 1990, das war gerade, also
ja.
So muss man ja nicht mehr viel zu sagen. Nee. Wie kamen Sie dazu? Haben Sie so auf diese Künstler gebaut, die Sie quasi im Gepäck hatten, oder was?
Ja, wir waren halt eine richtige...
Oder war das ein Spiel für Sie?
Nee, das war eine richtige Gemeinschaft, ne, die Künstler und wir. Und ich habe immer nach dem größtmöglichsten Spaß auch gesucht, den ich dabei hatte. Und New York, das ist heute immer noch Spaß. Und dass dort nichts finanziell zu holen war, war uns klar von Anfang an. Aber wir wollten uns bekannt machen. Und rückschlüssig war es dann so, dass natürlich die Leute in Deutschland, die haben dann ZDF geguckt, zweites Programm, da kam in den Nachrichten dann Deutsche Galerie in New York, weil das war eigentlich die Kulturredaktion, aber die hatten keine Leute mehr damals gehabt dort, sondern nur die Nachrichten, und dann deswegen haben die es auch in die Nachrichten gebracht und nicht in die Kultur. Also auch ein Zufall, aber ein guter, und dann wollten alle gucken, was da diese so Deutschen gemacht haben, und so ging es weiter.
Ja. Der Markt ist zwischendurch mal so richtig heiß gewesen, was Kultur und Kunst angeht. Mhm. Kunst eben als Geldanlage, Fonds haben Kunst gekauft.
Ja, schrecklich.
Inzwischen ist der Markt ja doch abgekühlt und das Leben für Galerien eigentlich ein schweres, vor allem weil Monopolisten sich da doch sehr im Haifischbecken tummeln. Wie geht's Ihnen? Wozu gehören Sie eigentlich inzwischen?
Wozu gehören wir? Wir gehören natürlich zu den Überlebenden erstmal, ne? Kann man sagen. Das ist wie so ein großes Boot auf dem Ozean, wenn das einmal Fahrt aufgenommen hat, dann, auch wenn der Motor nicht ganz immer so auf 100% läuft, ist das nicht zu stoppen. Das hat so eine Verdrängung, das läuft einfach ein Stück weiter. Viel ist natürlich ein Risiko für die ganz jungen Galerien jetzt gerade, die anfangen, wo sie in eine Situation reinkommen, die halt nicht mit dem Aufbruch zu tun hat und dass man diesen Aufbruch auch für sich nutzen kann, sondern ist eher etabliert. Die jungen Galerien können diese Ebene der hohen Etablierung gar nicht eingehen, weil sie die finanziellen Mittel langfristig zumindest nicht haben. Das ist kompliziert und auch für die Künstler natürlich kompliziert, die vertreten werden durch Galerien. Aber es gibt auch andere Wege. Es gibt natürlich das Internet, was wir auch mit nutzen. Und es gibt die Möglichkeit, eine junge Galerie auch anzubinden an eine Galerie wie uns.
Sie haben zum Beispiel das Lab, ne?
Das Lab. Mit dem Lab versuchen wir halt ganz junge Künstler ranzuholen und auch damit natürlich auch junge Sammler. Und da ist auch eine ganz andere Preislage.
Gibt es eigentlich noch genug Nischen, damit Kunst entstehen kann?
Absolut, gibt es immer. Es gibt jetzt sogar noch mehr Nischen, seitdem der Scheinwerfer nicht mehr in der Ecke ist, wo die Kunst ist, und wieder woanders hingewandert ist, vielleicht zu Start-up-Unternehmen oder so, entwickeln sich da, dort, wo man nicht hinguckt, natürlich wieder Nischen. So, wenn du den vollen Fokus auf die Kunst hast, dann kommerzialisiert sich auch Kunst und etabliert sich mehr, und die Nischen werden ausgeschaltet. Jetzt ist wieder eigentlich die Chance anzufangen, in so einer Nische zu agieren.
Müssen Sie als Galerist, haben Sie da inzwischen auch eine gewisse Verantwortung, dass Sie Nischen bieten müssen? Also beispielsweise Ateliers? Ich habe mal gehört oder gelesen, dass Sie so ein Künstleratelier auf Hiddensee
angedacht hatten. Also das habe ich angedacht, aber was wir machen ist mit dem Lab, damit versuchen wir auf einer professionellen Ebene Künstlern, die wir nicht vertreten und die auch nicht im Galerieprogramm sind, aber eine Möglichkeit zu geben, auszustellen. Und wir haben die Möglichkeit wiederum zu sehen, was gerade wirklich aktuell passiert. Mhm. Und das ist ein guter Austausch.
Wie ist eigentlich, wenn seit 30 Jahren oder länger Freundschaften bestehen zu einigen ihrer Maler und dann aber dieses harte Geschäft dazukommt, wo es um Hunderttausende geht. Bleibt das eigentlich erhalten, die Freundschaft?
Gut, die Freundschaft ist auf jeden Fall erhalten geblieben, weil man sich halt auch schon sehr lange vor dem, dass es auch eine monetäre Auszahlung der Energie gab, die man reingegeben hat, gegeben hat. Also wir sind ja irgendwie 83 bis 96 hat es gedauert, bevor da wirklich was zurückkam. Also das ist eine lange Zeit, in der man sich gut kennengelernt hat, wo eine Freundschaft auch dann eine Beständigkeit hat. Was heute unterschiedlich ist, damals ist man einfach nach zum Drei irgendwo reingekommen zu jemandem. Ist man einfach reingelatscht ins Atelier, wo der auch gewohnt hat, der Künstler oder die Künstlerin, und hat einfach weitergefeiert. Jetzt ist es besser, mal anzurufen vorher, ob man kommt oder nicht. Aber auch natürlich bei mir ist es besser, mich anzurufen vorher. Das ist ein großer Unterschied, aber vielleicht auch, der die Freundschaft dann auch erhält. Man kann nicht ständig nachts um drei bei jemandem klingeln.
Haben Sie sich verändert durch dieses internationale Auftreten, was Sie...
Ja, natürlich hoffe ich, dass ich mich jeden Tag immer wieder verändere. Das gehört eigentlich auch zum Überleben da mit dazu, dass man stetig sich weiterentwickelt, verändert, mal zurücktritt, mal guckt, wo man eigentlich ist und einfach weitergeht. Veränderung ja, von der Grundeinstellung, vom Kern her ist es bestimmt das Gleiche und dasselbe oder wie man auch immer sagen will. Es hat sich aber auch dadurch, dass sich natürlich die Umstände so verändert haben. Ich meine, ich habe mehrere Systeme untergehen sehen. Die DDR, die alte Bundesrepublik, und jetzt haben wir noch wieder eine dritte Situation. Keine Ahnung, was das bedeutet gerade.
Macht Ihnen sowas Angst?
Nein, nö, Angst macht das eigentlich nicht. Ich bin gespannt und ich bin total happy, dass ich in meiner Lebenszeit so viel erlebt habe und noch erleben werde. Also ich finde es einfach große Klasse. Das Erleben über an sich und das Offensein für Entwicklung gehört ja bei mir zum Grundtenor dazu, mit Künstlern zu arbeiten. Ich liebe Menschen. Ich finde, mit Menschen zu arbeiten und Leute kennenzulernen und mit denen Austausch zu haben, ist das Größte überhaupt.
Sie haben gerade gesagt, Sie lieben die Menschen. Wie ist das eigentlich mit Menschen?
Ich mag einfach Leute. Ich mag mich mit Leuten unterhalten.
Und mögen Sie auch die Leute, die einfach mal in Ihre Galerie reinstolpern und gar nicht das Geld in der Tasche haben? Jetzt vielleicht, wie interessieren Sie Leute für Kunst?
Galerien sind im Prinzip genau für Leute da, die nicht etwas kaufen wollen. Weil man muss ja mal ganz deutlich sagen.
Aber die haben ja manchmal ganz schön Angst, da
überhaupt reinzutreten. Jede Galerie ist mehr noch eine öffentliche Institution vielleicht als manch ein Museum. Man muss ja nicht mal Geld bezahlen, um in eine Galerie zu kommen. Galerien sind eigentlich ein riesen kulturellen Anspruch haben die. Die vermitteln Kunst ohne Eintritt, für den jeder kann reinkommen, jeder kann sich's angucken. Wirtschaftlich, andersrum gesagt, ist es auch ein Riesending, weil das nicht nur die Künstler, die dann vielleicht davon leben können, sondern auch die Familien, die Transporteure, die Leute, die Foto machen, die Mitarbeiter in der Galerie nicht zu vergessen, die natürlich das Rückgrat bilden von so einer Galerie. Es ist nie eine Einzelperson, die eine Galerie macht, auch wenn vielleicht jemand vorn steht, sind es aber immer die Leute, die in der Galerie arbeiten.
Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass die Leute schon ein bisschen an der Schwelle verharren und denken, oh Gott, da ein Bild für 10.000 Euro?
Ja, dafür sind ja dann die Öffnungen da, wo man einfach mal auch, ohne dass man angesprochen wird, gleich vielleicht reinkommen kann. Dafür sind auch Rundgänge da. Ich glaube aber, jeder kann sich Kunst kaufen. Alle. Jeder. Und auch bei uns in der Galerie kann sich jeder ein Kunstwerk kaufen, weil man kommt rein und man sieht was und was einem gefällt. Wenn es einem wirklich so dringend nötig ist, auch ein Auto kostet Geld, dann braucht man vielleicht dieses Auto weniger als die Kunst und schon kann man sich Kunst kaufen.
Also ist Kunst nicht Luxus, sondern Lebensmittel?
Kunst ist auf jeden Fall genauso Lebensmittel wie jemand, der Autos liebt, auch ein Lebensmittel ist. Kunst ist etwas, was man entweder braucht zu Hause oder sich einfach anguckt und auch das braucht.
Gerd-Harry Lübcke von der Galerie Eigen und Art. Dankeschön für Ihren Besuch.
Bitte.